Ihr Lieben, zu Beginn eine kleine Geschichte. Eines Tages entschieden sich die Frösche, einen Wettkampf auszurichten. Nicht irgendeinen, sondern schon einen richtig herausfordernden. Sie sollten um die Wette einen hohen Turm emporklettern. Und als nun jener Tag kam, versammelten sich am Fuße dieses Turmes ganz viele Frösche. Und sie musterten die Wettkämpfer, die sich bereit machten. Sie blickten den Turm empor bis zu seiner Spitze und sie bekamen große Zweifel. Das kann doch keiner schaffen. Egal wie sehr sich die Wettkämpfer anstrengen werden, die werden das nicht schaffen. Und anstatt die Wettkämpfer anzufeuern, fingen die Zuschauer an, laut zu schreien. Ihr Armen, ihr werdet das nicht packen. Frösche sind gut im Weitspringen, aber die können doch nicht einen hohen Turm hochklettern. Wenn ihr nicht aufpasst, stürzt ihr ab und brecht euch das Genick. Werdet doch vernünftig und lasst diesen komischen Wettkampf sein. Als sollten sie Recht behalten, gaben immer mehr Frösche auf. Alle bis auf einen. Der kletterte weiter. Und die Masse schrie weiter. Er kletterte weiter, machte mal eine Pause, schnaufte durch und kletterte weiter, bis er oben ankam. Und jetzt waren die Zuschauer außer sich. Sie schrien, sie jubelten, sie wussten nicht, was geschah. Wie konnte dieser eine Frosch das schaffen, was keiner der anderen geschafft hatte? Und dann, als unser Held wieder unten am Fuße des Turmes war, wurde er von einem der Wettkämpfer genau das gefragt. Und plötzlich merkten alle Frösche, dass der taub war. Zweite Geschichte. David wird von seinem Vater beauftragt, für seine Brüder Essen zu bringen. Liegt schon 3000 Jahre zurück. Dann ist also David losgezogen, seine Brüder waren auf dem Kriegsfeld, weil die Philister wieder einmal das Volk Israel angegriffen haben. Und dann kommt David als zu dieser Truppe und sieht, wie die ganzen Soldaten, die ganzen Kämpfer sich in ihre Löcher verzogen haben. Die lagen deprimiert da rum. Und dann trat dieser eine auf von den Philistern, bis an die Zähne bewaffnet, größer als alle. Und er fing an, Israel zu verhöhnen. Ha, ihr Angsthasen, habt ihr euch schon wieder verkrochen? Passt auf, dass ihr da nicht Wurzeln schlagt in den Löchern. Eigentlich möchte ich euch ja bitten, mal herauszukommen. Lasst uns mal Kräfte messen. Ihr werdet schon sehen, euch alle werde ich wegpusten. Und euer Gott, na, der kann mir auch gestohlen bleiben. Und David war entsetzt, als er das erlebte. Er wuschelte sich durch und kam zu seinem ältesten Bruder, und der fauchte ihn an. Was willst du, Zwerg, denn hier? Dein Platz ist bei den Schafen, bei den Herden. Mach dich vom Acker. Oder bist du hierher gekommen, um zuzuschauen, wie wir gedemütigt werden? Das Ganze geschah in der Nähe, wo König Saul saß unter einem Baum. Frustriert, Sorgenfalten auf der Stirn. Und er hörte das mit und musste nun David auch noch mal einen Rat geben. Komm, Kleiner. Das ist hier nichts für dich. Geh zu nach Hause. So ein Kampf, da braucht man echt viel Erfahrung. Schau dir doch unsere Männer hier an. Und David ließ sich nicht abwimmeln. Das muss man mal bringen, dem König zu sagen, nee, Moment, ich habe eine andere Sicht der Dinge. Er sagte, Gott hat mich schon so oft bewahrt, als ich gegen wilde Tiere kämpfte. Es muss doch etwas gemacht werden gegen diesen Philister, der Gott und sein Volk verhöhnt. Und wenn ihr euch alle verkriecht, wenn ihr alle dazu nicht in der Lage seid, dann bin ich David hier. Ich vertraue auf Gott. Und die meisten von euch werden wissen, wie es ausgegangen ist. Dieser kleine Hirtenjunge David besiegte mit einer Steinschleuder den bis an die Zähne gerüsteten Riesen Goliath. Zwei Geschichten. Reicht für heute. Was haben diese beiden Geschichten gemeinsam? Logisch, es geht in beiden um das Kämpfen. Irgendwie kämpfen alle Personen, die darin erwähnt werden, irgendeinen Kampf. Da sind jeweils die vielen. Die kämpfen, weil sie das Ziel für unerreichbar halten. Und sie tun das auf der einen Seite laut kund als ihre Überzeugung, auf der anderen Seite viel stiller, subtiler im Hintergrund. Und dieser Kampf zeigt Wirkung. Die Frösche geben alle auf und Israel gräbt sich ein. Dann gab es dann jeweils diejenigen, die der Überzeugung waren, kein Ziel werde ich ohne Kampf erreichen. Also will ich kämpfen. Aber dieser Kampf kostete sie viel Kraft. Und mit der Zeit wurden sie empfänglicher für die Stimmen der lauten und leisen Skeptiker oder Frustrierten. Und sie gaben auf. Und dann gab es jeweils den einen, der gekämpft hat, indem er alles gewagt hat, der bis zum Letzten alles gegeben hat und der nicht auf die lauten und leisen Stimmen der Skeptiker oder Frustrierten gehört hat. Der eine Frosch, weil er taub war, konnte es nicht hören und David wollte nicht darauf hören. Beide Geschichten stellen also die Frage, worauf hörst du? Auf welche Stimmen? Tag für Tag werden wir berieselt mit so vielen Stimmen von außen, das prasselt so auf uns ein. Worauf hörst du? Was vermitteln dir diese Stimmen? Und das ist ja noch nicht alles. Es gibt ja auch noch die Stimmen in uns. Stimmen aus unserer Vergangenheit. Die werden nicht müde, dich daran zu erinnern. Das sind deine Grenzen, hier hast du versagt, das ist deine Herkunft. Deshalb ist das auch nur deine Perspektive. Und ehe du dich versiehst, bist du in einer inneren Auseinandersetzung. Du musst dich entscheiden, worauf will ich denn hören? Wem will ich denn Raum geben in meinem Herzen? Welchem Einfluss will ich mich denn überlassen? Und das ist ein Kampf, in dem wir meist nicht vorne im Rampenlicht stehen, sondern der sich in unserer Verborgenheit abspielt. Eine Auseinandersetzung, die mitunter lange Strecken immer wieder unser Leben begleitet. Eine Auseinandersetzung, die Fragen hochspült, die ganz grundsätzlicher Art sein können. Wer bin ich eigentlich? Was macht meine Identität aus? Was macht meinen Wert aus? Wozu gibt es mich? Und manchmal sind es auch Kämpfe, die deshalb so schwierig sind, weil wir scheinbar das genaue Gegenteil dessen erleben, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Hast du, Herr, nicht gesagt, du bist alle Tage bei uns und jetzt, wo ich das so bräuchte, die Erfahrung deiner Nähe, wo alles in mir danach schreit, erlebe ich gar nichts davon? Vielleicht kennt ihr das ja. Das sind diese Kämpfe. Und die entscheidende Frage ist immer, worauf hörst du? Ihr habt es schon gesehen, der Titel meiner Predigt, der Kampf des Glaubens. Die allerwenigsten von euch sind voll Begeisterung auch von den Sitzen hochgesprungen und dachten, super, was jetzt kommt? Kann ich verstehen. Vielleicht ist auch manch einer da, der sagt, oh, also ehrlich, ich bin ausgepowert. Und jetzt willst du mich motivieren zu einem wie auch immer gearteten Kampf des Glaubens? Wenn du wüsstest, dass selbst mein Urlaub mich nicht wieder regeneriert hat, dann würdest du heute nicht über Kampf predigen, sondern über Ermutigung. Ich kann nicht verstehen. Mir geht es auch ganz oft genug so, dass ich denke, boah, nee, muss jetzt nicht sein. Aber leider können wir uns die Realität nicht aussuchen, sie ist da. Und die Notwendigkeit, im Glauben Stellung zu beziehen, zu kämpfen, die wird nicht von unseren Schultern genommen. Und am wenigsten passt so eine Auseinandersetzung in meinen Terminkalender. Vielleicht ist manch einer hier, der jetzt denkt, ich würde alles geben, wenn ich mich verändern könnte. Endlich mal raus aus diesen alten, klebrigen, mühsamen Kämpfen. Und so ein neues, unbeschwertes Leben ergreifen. Ich kann das gut verstehen, ich denke das auch oft. Es hat nur einen Haken, es wird nicht funktionieren, weil du dich selbst immer mitnehmen wirst. wie man es dreht oder wendet. Ob ihr sagt, Halleluja, super Thema oder ach, bitte heute nicht. Jeder von uns muss sich seinen eigenen Kämpfen stellen, irgendwann einmal. Und vielleicht sind bei dieser Vorrede bei dir schon ein paar Konkretionen auch aufgetaucht, dass du weißt, ah ja, ich kenne schon meine Kämpfe, ich weiß, wovon er redet. Dann lese ich euch jetzt noch mal ein paar Verse vor aus dem Text, den Lilly uns gerade gelesen hat, die Verse 11 bis 14. Paulus schreibt, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Hätte Paulus dieses Adjektiv vergessen, würde ich heute nicht predigen wollen. Er hat nicht geschrieben, kämpfe den Kampf des Glaubens. Es ist alles so schwer und es kommt so eine Last auf dich und du musst immer wieder durch den Dreck durch. Kämpfe verbissen, am besten noch gegen Leute oder gegen Dinge. Ich bin so froh, dass Paulus hier geschrieben hat, kämpfe den guten Kampf. Das macht es erst wert, dass wir uns damit beschäftigen. Und wer in der Bibel gelesen hat, dieses Gut steht meist nie zufällig da, sondern wo es steht, bezieht es sich auf Gott. Paulus sagt also, kämpfe doch den Kampf, bei dem Gott mit dir ist und sein Wesen in dir mehr Gestalt gewinnen kann. Plötzlich geht es nicht mehr darum, dass ich siege und gewinne und mich durchsetze, sondern dass Jesus in mir leuchtet. Dass er seine Kraft entfalten kann. Dass er von anderen gesehen wird. Wie sieht denn aus, dieser gute Kampf des Glaubens? Paulus nennt hier vier Aspekte. Ein erster, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Das hat Paulus an Timotheus geschrieben. Da war Timotheus ungefähr 40 Jahre alt. Paulus und Timotheus waren ungefähr 20 Jahre miteinander unterwegs, sind tausende Kilometer gereist. Der Mann lebte Jahrzehnte mit Jesus. Und nun schreibt Paulus, ergreife mal das ewige Leben, wozu du berufen bist. Warum? Das hat er doch schon längst gemacht. Warum jetzt wieder? Ihr Lieben, in dem Moment, in dem du dich Jesus anvertraust, nimmt Jesus in deinem Herzen Wohnung. Da kommt er. Das ist sein Versprechen. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen haben wir darüber nachgedacht. Das heißt also, Jesus wohnt in dir. Wenn er in dir wohnt, wenn er in deinem Herzen wohnt, dann hast du Anteil an seinem Leben. Dann hast du Anteil am ewigen Leben Gottes. Und Jesus definiert das ewige Leben mal und sagt, das ist in Beziehung zu stehen mit meinem Vater im Himmel und mit mir. Du hast dieses ewige Leben. Und Paulus war Realist und wenn wir unser Leben gucken, dann wissen wir, dass das ändert uns nicht kolossal von jetzt auf gleich ganz und gar. Sondern da gibt es Wege, die wir gehen. Da geht Zeit ins Land. Da stehen wir vor Fragen der Veränderung, vor Prozessen, in denen wir merken, oh, das reibt ganz schön, das ist Sand im Getriebe. Und für diese Prozesse ist immer die Frage, ergreife ich das, worin ich eigentlich schon lebe? Jesus möchte nicht nur in meinem Herzen bleiben für die Momente meines Gebetes, sondern er möchte in meinem Alltag sein mit mir, in den Begegnungen, in den Fragen, in dem Ringen, in den beruflichen Herausforderungen. In den Zukunftsperspektiven. Und Paulus sagt dem Timotheus, jetzt in deiner Situation, wo du gerade ringst in der Gemeinde, wo du gerade mit Problemen herausgefordert bist. Ergreife innerlich, wozu du schon berufen bist. Halt dich daran fest, Jesus ist in dir. Für uns kann das heißen, dass wir uns jeden Tag entscheiden, sagen, Jesus, ich danke dir, dass du in mir wohnst. Und ich will mich heute meinen Kämpfen stellen. Ich will ihn heute nicht ausweichen. Ich will nicht davor fliehen, das ist oftmals viel einfacher. Ich stelle mich den inneren und äußeren Kämpfen, weil du ja da bist. Was soll mir passieren? Und darum vertraue ich deiner Geduld mit mir. Ich vertraue auf deine Kraft für mich. Ich vertraue auf deine Liebe zu mir. Lass mich doch heute Worte des Lebens aussprechen und Taten der Liebe tun, weil du in mir lebst. Ergreife das ewige Leben jeden Tag. Zweiter Aspekt, was bedeutet den guten Kampf des Glaubens zu leben? Du aber, Mensch Gottes, fliehe vor diesen Dingen. Dann zählt Paulus was auf. Noch so ein merkwürdiges Ding. Fliehen? Wegrennen? Das verbinden wir wahrscheinlich nicht mit Glaube und Nachfolge. Paulus rät dem Timotheus vor Menschen, die Fremde oder Irrlehren vertreten. Menschen, die sich gerne in polarisierenden und fruchtlosen Diskussionen ergehen. Menschen, die über alles es lieben, um Worte und Meinungen zu streiten und kein Ende zu kommen. Halte dich fern von ihnen. Also nicht, diskutiere mit. Leg auf den Tisch, wovon du überzeugt bist. Treib den anderen mutig in die Ecke. Zitiere möglichst viele Bibelstellen. Halte dich von ihnen fern, sagt Paulus. Warum wohl? Also Paulus war nun gerade nicht einer, der Auseinandersetzung scheute. Ne? Wenn man seine Briefe liest, wir haben ja die Korintherbriefe gelesen, das geht schon ganz schön zur Sache darin. Also daran kann es nicht liegen, dass Paulus sagt, zieht euch zurück, fallt nicht auf. Oh. Sondern es geht Paulus darum, sagt, wo Meinungen hart aufeinander prallen, wo man nicht mehr gemeinsam um die Wahrheit ringt, nicht mehr um einen gemeinsamen Weg, sondern es nur noch darum geht, ich sage, was ich denke, du sagst, was du denkst. Rechthaberei. Das macht so viel kaputt. Das zerstört Beziehungen zueinander und irgendwann auch die Beziehung zu Gott. Wenn ich immer Recht habe, wenn ich immer weiß, wohin der Hase läuft. Paulus möchte uns davor bewahren und sagt, ihr müsst euer Herz schützen vor dieser Haltung zu kämpfen an unnötigen Stellen. Kämpft an der richtigen. Und Timotheus sollte nicht gehen und sich zurückziehen, sondern wahrscheinlich hat er dann kräftig gebetet für diese Menschen. Und dann hat Paulus noch etwas im Blick unter dieser Überschrift. Er denkt an die Versuchungen. Wir haben vorhin für die Kinder und Jugendlichen gebetet, das ist auch für uns Erwachsene. Es gibt so unzählige Dinge, die um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Interessen, um unsere Zeit, um uns als Person, um unsere Herzen buhlen. So viele Versuchungen, so viele Begierden, die geweckt werden. Das ist das Geschäftsmodell unserer Zeit. Und Paulus spricht hier nur von der Geldgier. Nur als Beispiel. Die Geldgier ist die Wurzel allen Böses. Wieder erinnern wir uns, Kolosser, sagt Paulus dasselbe, tötet die Habsucht, denn die ist Götzendienst. Geldgier und Götzendienst. Also das Misstrauen, das Gott mir vorenthält, was mir doch eigentlich zusteht, das müsste mir doch eigentlich geben. Das Zweifeln daran, ob es Gott wirklich gut mit mir meint. Ja, mit anderen ja, aber mit mir doch nicht. Das Vergleichen mit anderen, das mich mit Unzufriedenheit infiziert. Den Drang, mein Recht gegen andere durchzusetzen bis zum letzten I-Punkt. Dadurch sind etliche vom Glauben abgeirrt, schreibt Paulus, und haben sich selbst viele Schmerzen verursacht. Darum sein Rat, fliehe davor. Ihr Lieben, auch wenn das ungewöhnlich klingt, es gibt in der Nachfolge Jesu Dinge, vor denen sollten wir fliehen. Da ist eine Diskussion oder eine gründliche Analyse nicht angebracht. Paulus meint hier, fliehe vor der Sünde. Wenn ich nah am Feuer bin, kann ich mich verbrennen. Darum kokettiere nicht mit deiner Sünde. Erkläre sie nicht weg. Fühle dich nicht immer als ein Opfer, sondern fliehe vor ihr. Schaffe Abstand zwischen ihr und dir. Manchmal muss man wirklich Abstand schaffen. Und wichtig ist mir zu sagen, Paulus sagt nicht, fliehe vor Gott. Oder fliehe vor deiner Verantwortung. Oder fliehe davor, ehrlich zu sein. Vor den richtigen Dingen fliehen. Fliehe vor der Sünde. Das ist Teil des guten Kampfes des Glaubens. Ein dritter Aspekt, der wird jetzt ganz überraschend kurz. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Jage nach. Die Gegenbewegung, nicht hau ab und fliehe, sondern jage nach, hinterher. Und jage nach meint nicht so, ja, wenn es ein bisschen mehr liebevoll in meinem Leben zuginge, wäre es auch nicht schlecht. Ah ja, Freundlichkeit könnte ich im nächsten Jahr 5-mal durchdenken und ein bisschen bebeten. Jage nach. Ich möchte, Jesus, dass du in mir Raum gewinnst. Und ich weiß, ich scheitere an allen Ecken und Enden. Aber deshalb jage ich nach, hefte mich bei dir in die Ferse und sage, Herr, ich versuche es wieder, bei dir dran zu bleiben. Du in mir sollst leuchten. Das war schon der dritte Aspekt. Und der vierte, bewahre das Gebot unbefleckt und untadelig. Paulus benutzt hier ein griechisches Wort für Gebot, was man auch übersetzen kann, geschriebenes Wort. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht sagen, oh ja, die Gebote des Alten Testaments. Ne? An anderer Stelle sagt er, wenn du das befolgen willst, hast du Christus verloren. Also er wird gemeint haben, wenn du das Wort Gottes in dir lebendig erhältst, bist du gut vorbereitet auf den Tag, wenn Jesus kommt. Paulus ermutigt uns, das Wort Gottes in uns zu haben. Das beginnt damit, dass ich es zu mir nehme. Wenn wir uns fragen, wie wir in unseren Kämpfen bestehen können, wie auch unser Glaube an Stärke in solchen Auseinandersetzungen gewinnen kann, dann glaube ich, schauen wir ganz oft auf die Dinge, die von außen so auf uns zukommen. Die Umstände, wenn die nicht wären, die muss ich überwinden. Die Dinge, die ich vermeiden sollte, weil ich eigentlich weiß, sie sind nicht gut. Oder mein persönlicher Goliath, der mich immer wieder in Erschrecken versetzt. Ach, wenn ich doch da nur widerstehen könnte, dann wäre ich stark im Glauben. Und wir wären nicht stark im Glauben, weil wir merken, wir scheitern da immer wieder dran. Was Paulus hier meint ist, guck nicht auf das naheliegende Äußere. Gott möchte sein Wort in dir Wurzeln schlagen lassen. Er hat es dir gegeben, dass du darin verwurzelt bist, in der Gemeinschaft mit ihm, und das macht dich stark. Ich schließe mit einer dreifachen Ermutigung. Merkt heute das System, 2 Geschichten, 4 Aspekte, 3 Ermutigungen. 2, 4, 3. Gut, leicht zu merken. Erste Ermutigung, halt es fest, es ist ein guter Kampf. Die Bibel fordert uns nicht auf, Ermüdendes zu tun. Guten Kampf. Und wisse, jeden Kampf des Glaubens, den du stellst, der bringt mehr von Gottes Kraft und Schönheit in dein Leben, weil du lernst, ihm zu vertrauen. Zweitens, der Kampf des Glaubens gründet sich auf Jesu Sieg am Kreuz. Er hat dort schon alle Kämpfe ausgefochten. Und sein Sieg am Kreuz ist deine Sicherheit. Je mehr du also für dich ergreifst, was Jesus am Kreuz getan hat für dich, umso mutiger, gewisser und gelassener kannst du in deinen eigenen Kämpfen sein. Und das Dritte, solltest du einmal einen Kampf verloren haben, ist genau das geschehen. Du hast einen Kampf verloren. mehr nicht, einen Kampf. Und dieses neue Leben in dir kann dir doch dadurch nicht geraubt werden. Sollte ein verlorener Kampf Jesus aus deinem Herzen vertreiben, der gekommen ist und gesagt hat, ich komme und ich bleibe bei dir bis in Ewigkeit. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Übrigens hat Paulus wenige Jahre später in seinem allerletzten Brief auch wieder an Timotheus geschrieben, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Was für eine Perspektive, die Krone der Gerechtigkeit für dich. Amen. Lasst uns Momente Stille vor dem Herrn verbringen.